Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Janis Martinis. Er ist Head of Innovation und Legal Tech bei der Coop Rechtsschutz, Studiengangsleiter der CAS Legal Tech bei der HWZ Zürich und Lehrbeauftragter der Universität St. Gallen. Hallo Janis.
Ja, hallo Patrick.
Wir wollen ja heute sprechen zum Thema Post-KI-Ära, die Trifurkation der Rechtsbranche. Das ist das Thema, was du dir gewünscht hast. Und vielleicht fangen wir mal mit etwas anderem noch davor an. Nämlich bei der Coop Rechtsschutz habt ihr ja einen KI-Assistenten. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, das Thema wäre Post-KI-Ära. Und für diesen KI-Assistenten, Cora heißt der bei euch, habt ihr ja gerade einen Award gewonnen. Also wie passt das jetzt zusammen?
Ja, das ist eine super Frage, und eine gute Einleitung. Ja, tatsächlich sind wir natürlich mitten in der KI-Ära, in einem KI-Boom. Wir hatten diesen KI-Hype. Es läuft ja richtig heiß, die letzten 2 Jahre. Aber ich würde mit dir gerne über die Zukunft sprechen, beziehungsweise die Zeit nach diesem ganzen Boom, den wir da gerade erleben. Weil ich glaube, wir bewegen uns in eine Zeit, wo KI einfach in jeder Software drin sein wird, wo wir nicht mehr gesondert über KI sprechen müssen. Aber selbstverständlich hat das einen großen Impact auf die Profession des Anwalts, der Anwältin, auf unsere Rechtsbranche. Darüber würde ich heute gerne mal sprechen, nicht einfach über diese Toolbox KI. Ja.
Ja, sehr gerne. Aber du kannst gerne noch ein paar Worte zu diesem Assistenten, den ihr da habt, wo ihr ja Preis gewonnen habt, reden. Was macht der da genau, damit man so ein bisschen versteht, vielleicht, was der bei euch überhaupt tut?
Ja, also Cora steht für Coop Rechtsschutz Assistant und tatsächlich ist es gedacht als KI-Assistentin, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Coop Rechtsschutz zur Verfügung steht. Wir brauchen es quasi als Schreibassistenz, als Übersetzungshilfe, als Recherchetool, als quasi rechte Hand im juristischen Rechtsschutzarbeitsalltag und für die deutschen Kolleginnen und Kollegen noch der Hinweis: Wir in der Schweiz arbeiten natürlich als Rechtsschutzversicherung ein bisschen anders. Wir sind da nicht zurückgebunden durch ein Rechtsdienstleistungsgesetz. Das heißt, wir bis auf die anwaltliche Vertretung vor Gericht, die wir nicht machen, machen wir eigentlich alles andere auch. Wir schreiben Briefe an eine Gegenpartei, verhandeln und vertreten die Kundin oder den Kunden. Das heißt, es ist sehr viel juristische Arbeit damit drin. Und Cora unterstützt uns bei dieser täglichen Arbeit von der Recherche über die Schreibassistenz. Das ist alles mit drin dort.
Also das ist quasi ein interner Chatbot für die Mitarbeiter.
Das ist ein interner Chatbot für die Mitarbeiter, der dafür sorgen soll, dass wir eine Art Single Point of Entry für KI haben, dass keine anderen Lösungen genutzt werden. Das Ganze wurde trainiert mit kuratierten Daten. Wir haben die wichtigsten Datenbanken angeschlossen. Es gibt einen Fact-Checker. Ich glaube, das war etwas, was ein bisschen zu diesem Preis geführt hat. Das heißt, wenn immer ein Artikel da erscheint, ein Gesetzesartikel, dann haben wir einen Fact-Checker, der prüft, ob jetzt dieser zitierte Artikel auch richtig ist. Solche Dinge. Und ich glaube, das unterstützt das natürlich massiv im Alltag, gerade bei einer Rechtsschutzversicherung. Ja.
Ja, spannend. Also schön, dass ihr den Preis dafür gewonnen habt.
Vielen Dank.
Jetzt gehen wir natürlich gerne mal zu dem Thema, was du besprechen wolltest. Das heißt, die Post-KI-Ära bedeutet halt für dich jetzt nicht, dass keine KI mehr da ist oder die vorbei ist, sondern es ist eben so, dass quasi eigentlich die Post-Hype-KI-Ära, sagen wir mal, ne? Dass also KI gar nicht mehr das Riesenthema ist, sondern KI ist überall drin. Das ist auch völlig klar, dass das irgendwann so sein wird. In jeder Software ist sowieso KI, ja. Eben mehr oder weniger, ja, jetzt schon. Und es wird aber wahrscheinlich so, dass alles am Ende nur noch aus KI besteht, ja. Und über diese Zeit möchtest du sprechen. Und da hast du gesagt, das ist die Trifurkation der Rechtsbranche. Also quasi die.
Aber
Ja, die Dreiteiligkeit in der Rechtsbranche, in was teilt sich das auf? Was wären diese drei Teile? Was meinst du damit?
ja, Trifurkation habe ich jetzt einfach genommen. Wir sprechen ja oft von einer Disruption. Disruption sehe ich übrigens nicht, sondern wir werden eine langsame, schleichende Entwicklung haben. Ich sehe da diese Entwicklung wird es quasi über die nächsten 10, 15 Jahre andauern. Aber ich sehe schon so drei fundamentale Bereiche, in welche sich quasi die Anwälte und die Anwältin und der Anwalt aufsplitten werden in ihrer Profession. Da sehe ich quasi die Legal Engineers, dann die Strategic Legal Advisor und die Legal Validators.
Da das sind für mich so diese drei Bereiche. Ja, genau, da gehen wir gerne mal alle drei durch. Also Legal Engineer ist ja schon mal, das haben wir schon mal öfter gehört, aber erklär mal kurz, was das ist und wie du das in der Veränderung der nächsten paar Jahre siehst. Weil Legal Engineer, ich glaube, ich habe einen Podcast gemacht, schon 2 Jahre her fast jetzt, über Legal Engineers. Und wie hat sich das auch entwickelt und wie wird sich das entwickeln? Jetzt nur erstmal darauf bezogen.
Ja, also für diejenigen, die deinen Podcast da noch nicht gehört haben, die Legal Engineers sind quasi bilden quasi die Brücke zwischen Anwaltschaft und Entwickler, sind aber eigentlich viel näher bei den Entwicklern. Das sind diejenigen, die die KI-Lösungen, die KI-Systeme bauen, trainieren, kuratierte Daten einpflegen. Das sind quasi die Legal Engineers. Die brauchen vor allem Programmier-Skills. Wir haben selber Legal Engineers bei der Coop Rechtsschutz im Moment. Die brauchen Verständnis für die KI-Architektur, für das Thema Prompt Engineering und was die Vergütung angeht, da kann man schon die unterschiedlichen Rollen ein bisschen definieren. Da wird wahrscheinlich so der Gehalt in Richtung Software Engineer gehen, ja, also weniger klassischer Anwalt, ja, wenn wir schon mit in diesen Anwaltsberufen sind, sondern das sind für mich schon eher Software Engineers und es fragt sich auch, ob die mal bei Kanzleien arbeiten oder vielleicht doch eher bei Technologieunternehmen, die quasi einfach ein Standbein in der Rechtsbranche haben und etwas anbieten. Ja.
Ich nehme mal an, wenn Sie bei Kanzleien arbeiten, dann auch eher bei den größeren. Ja, also es ist ja jetzt schon so, ob sich das nochmal ändern wird, ist eine Frage. Aber da kämen wir ja vielleicht auch gleich zu, weil du ja auch über den Generalistenanwalt sprechen möchtest, wie sich das verändert. Aber jetzt gehen wir erstmal den zweiten Beruf durch. Du hattest gesagt, der zweite ist Strategic Legal Advisor. Was macht der, was wird der tun in der Zukunft?
Ja, also wenn der Legal Engineer schon einen kleinen Bereich ausmacht, vielleicht 20% der heutigen Anwaltschaft, wenn man das noch so nennen will, dann ist dieser Strategic Legal Advisor, der macht vielleicht noch 10% aus. Also noch ein kleinerer Teil. Und das sind Leute, die einfach reine Beratung auf C-Level machen. Ja, die nutzen dann quasi Recht als strategisches Asset. Dort sehe ich extrem hohe Stundenansätze. Ja. Vielleicht 2.000 Euro oder mehr, aber eher projektbasiert. Und das sind auch Leute, die ein sehr versiertes Rechtswissen haben, aber eben auch ein großes Geschäftsverständnis. Ja, die müssen dann das Geschäft des Kunden wirklich von der Pike an kennen. Und da bewegen wir uns wahrscheinlich auch weg von so Full-Service-Kanzleien, wie wir das heute kennen, die bis zum Prozess alles machen, hin zu, ich nenne das mal Think Tank, ähnlichen Boutique-Kanzleien, die sich dann um die Kundin oder den Kunden kümmern. Ja, das sind dann Chief Legal Strategists, die da dort arbeiten.
Das heißt, dass der Beruf dann im Gegensatz zum Legal Engineer auch deutlich juristischer geprägt ist dann.
Denke ich schon, dass der deutlich juristischer geprägt ist. Da nimmt er dann, wie gesagt, einfach das Recht als strategisches Asset und bringt das bei der Beratung mit ein.
Was ist der dritte Beruf? Legal Validator. Was macht der? Was wird er tun?
Wir sehen ja schon, ich sehe das immer wieder auf LinkedIn und Professor Bruno Marcello von der Universität St. Gallen hat ja kürzlich ein schönes Paper geteilt, hat gesagt, ja, die Wertschöpfungskette in der Rechtsbranche, die verändert sich massiv, ja. Wir bewegen uns also von diesem Recherchieren, Lesen, Nachdenken, dann Schreiben hin zu Prompten, ja, und letztlich zum Validieren. Das heißt, ist das, was die KI da generiert hat, ist das korrekt, ist das richtig? Und wir haben gesagt, 20% werden zu Legal Engineer, 10% sind diese Strategic Legal Advisor und die Legal Validators, das macht natürlich einen Großteil aus, das sind so 70%, wenn man so will. Die Leute, die dann diese Inhalte prüfen, signieren, validieren und bezeugen, dass quasi die Ergebnisse der KI auch richtig und korrekt sind und so verwendet werden können. Das sind Leute, die in standardisierten Prozessen arbeiten, die unter Umständen die Haftung übernehmen müssen für die Outputs. Und dort sehe ich bei der Vergütung auch eine Veränderung, weil ich denke, wir arbeiten dann mehr mit Flat Fees, mit Abonnementen, mit solchen Dingen. Und ich sehe dort die Rolle derjenigen eines Wirtschaftsprüfers, ja, eine notwendige Rolle, die aber natürlich auch stark kommodifiziert sein wird, ja.
Also wenn ich diese Berufe von dir höre und wie du sie so einordnest, ja, muss ich sagen, klingt das für mich aber alles nach irgendwie Großkanzlei, Wirtschaftskanzlei, ja, die sich das auch alle leisten können und so. Wenn ich jetzt so einen kleineren Anwalt hätte, der sich das heute anhören wird, wenn der Podcast hier draußen ist, ja, ich glaube, die allermeisten würden immer noch sagen, ja, das ist alles, also nichts für uns, ja, nicht für unsere kleinere Kanzlei. Ja, ich bin sicher, dass es so ist. Und ich weiß, dass du hast ja jetzt auch gesprochen von, was hast du, 10 Jahre, teilweise 15 oder so hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ist ja noch eine ganze Weile hin, ja. Aber die Veränderung findet ja schon statt. Nun hast du ja auch vorher noch gesagt, dass der Generalistenanwalt sich vor allem durch diese Rolle auch verändern wird. Wie ist das? Wie siehst du da die Veränderung speziell?
Ich glaube einfach, dass wir diesen klassischen Generalistenanwalt, dass wir den bald einfach nicht mehr haben, sondern dass der sich auch wiederfindet in irgendeiner neuen Rolle. Wie gesagt, da kann ich mir vorstellen, das geht vielleicht noch 10, 15 Jahre, bis das soweit ist. Ja. Aber kann sein, dass der dann primär ein Validator wird, der KI-Ergebnisse, das validiert, mit dem Kunden bespricht, wie auch immer, und ich sage jetzt mal, wahrscheinlich nicht mehr mit 300 Euro Stundenansätzen unterwegs sein kann bei einer solchen Arbeit. Kann aber auch sein, dass die Kanzlei, wenn man will, dass diese heute noch traditionelle Kanzlei dann vor allem überlebt als Marke für den Strategic Advisor, also auch eine kleinere Kanzlei. Das muss nicht immer eine Wirtschaftskanzlei sein, kann natürlich dann ein Strategic Advisor sein, der sich stark spezialisiert hat auf irgendein Gebiet und dort die Kundin oder den Kunden, den Klienten unterstützt.
Ja, das Interessante ist natürlich, gerade wenn ich das Wort Generalist von dir höre, ja, nun ist ja schon seit vielen Jahren die Sache so gewesen in der Rechtsbranche, dass immer gesagt worden ist, ja, die Generalisten sterben so ein bisschen aus und deswegen wurde auch immer als Ratschlag gegeben, du musst dich spezialisieren, ja, und das war auch, glaube ich, für viele Leute sehr, sehr gut, das zu tun, ja. Nun ist aber ja gerade durch die Verwendung von KI, ja, die ja dann immer besser wird, du redest ja auch von 10 Jahren, 15 Jahren, ja, ist es denn dann nicht so, dass der Generalist im Grunde genommen jedes einzelne Fachgebiet durch die Hilfe von KI, ja, sehr gut meistern könnte, wie er das noch nie zuvor konnte, in der ganzen juristischen Zeit, die es jetzt gab, in den letzten hunderten Jahren, ja, ist er ja jetzt überhaupt fähig zu sagen, okay, ich bin vielleicht Generalist, bedeutet für mich nichts anderes als ich biete alles an. Das ist ja der Generalist, ja. Der sagt, er kann von allem etwas, ja. Und wenn dann spezielle Fragen kommen, ist er ja eigentlich durch KI so gut in Zukunft wie jetzt schon der Spezialist. Ist das nicht eher so? Und wie würde das dem entsprechen, was du sagst?
Ich habe ehrlich gesagt sehr lange an dieses Szenario geglaubt, ja.
Ja, okay, das glaubst du nicht mehr.
Das glaube ich tatsächlich nicht mehr, aber lange habe ich das wirklich geglaubt, dass es Sinn macht, als Generalistin unterwegs zu sein, wenn man sich ja dann das Spezialwissen von der KI holen kann. Ja. Ja. Und wahrscheinlich geht das bis zu einem gewissen Grade. Mhm. Und wenn es eben noch ein bisschen mehr sein muss, die letzten 20%, wo es wirklich hart wird, wo man wirklich ganz genau schauen muss, was strategisch wird, da geht es dann vielleicht nicht mehr, wenn man das als Anwältin oder Anwalt nicht mehr validieren kann. Denn auch der quasi Strategic Advisor wird es validieren müssen. Ja, also nicht nur der das fast hauptberuflich noch macht, sondern auch der Experte, die Expertin muss das am Ende validieren können, was die KI ausspuckt. Und ich sehe es heute schon so, man bekommt wunderbare Ergebnisse, aber es gibt auch Halluzinationen, ja. Es gibt Dinge, die kreuzfalsch sind, frei erfunden. Und wenn man dann doch kein Verständnis davon hat, dann funktioniert es eben trotzdem nicht. Und deshalb glaube ich nicht, dass es ausreicht, einfach Generalistin oder Generalist zu sein und dann sich all dieses Spezialwissen noch mit rein mit der KI zu holen.
Naja, das Spannende ist natürlich, dass die KI, wenn sie denn jetzt auch besser wird, ja auch eine Art Gleichmacher ist. Ja, also egal wie schlecht ich vorher war, ich bin mindestens auf dem Stand, was die KI mir liefert. Ja, jetzt sagst du natürlich, okay, wenn man das am Ende gar nicht validieren kann, weil man es eigentlich doch nicht 100% versteht. Das ist ja eigentlich das, wie ich dich jetzt verstehe, dass du sagst, ja. Okay, die tollste KI kann super Ergebnisse liefern. Vielleicht haben sie doch einen Fehler und den muss ich natürlich verstehen können. Das kann ich aber nur, wenn ich in dem Bereich auch sehr gut bin. Also so habe ich dich jetzt verstanden, ja? Dass das ja eigentlich der Fall ist, oder?
Ich denke, dass es genau dahin führt, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Das ist auch insofern spannend, weil das länger eine These war, vor allem auch auf die Rechtsabteilungen bezogen, dass manche, ich auch, für eine Weile jedenfalls gesagt habe, die Rechtsabteilung der Zukunft durch die Hilfe von KI werden es vielleicht relativ wenig Leute dort sein können, die sehr viel abdecken können, ja. Und die brauchen vielleicht sogar weniger externe Kanzleihilfe, weil sie eben doch fähig sind, viel mehr zu erledigen. So, jetzt wäre mit deiner Validierungsthese, wie ich es mal nennen, natürlich dann trotzdem das Ding, dass sie sagen können, okay, sie können theoretisch mehr machen, aber sie müssen immer noch von dem sehr viel verstehen, um zu verstehen, ob die KI auch wirklich 100% funktioniert, ja. Also, das wäre ja eigentlich nur irgendwann vorbei, wenn man sagt, die KI liefert 100%ige AGI-ähnliche, wären wir ja dann schon in der Phase der AGI, der General Intelligence, ja, wo das dann schon so ist, okay, dann ist das immer 100%. Aber in die Phase glaubst du auch nicht, dass wir kommen in 10 Jahren, oder?
Nein, ich glaube nicht, dass wir in die AGI-Phase kommen. Also das sagen wir ja schon, wir sind da mittendrin. Sind wir natürlich noch nicht und ich glaube nicht, dass wir so schnell da hinkommen. Und bei unserer Profession ist es halt so, 80% reichen einfach nicht aus. Ja, das heißt, wir brauchen mehr Sicherheit und deshalb glaube ich auch nicht, dass man einfach alles durch KI ersetzen kann und dann der Validator nicht mal genau verstehen muss, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich glaube aber schon, dass natürlich KI einen großen Push gibt, denn die Leute in diesen Rechtsabteilungen machen ja heute noch sehr viel Routinearbeit und die Routinearbeit, die fällt weg und schafft wieder Freiraum für qualitativ höherstehende Arbeit. Ich sage auch nicht, dass dieses Validieren, vielleicht auch das Verhandeln, das Diskutieren, das Weitergeben an die Klientin, an den Klienten, dass es irgendwie eine schlechte Arbeit ist oder irgendwie eine qualitativ schwache Arbeit. Nein, im Gegenteil. Aber es geht nicht, es wird nicht hingehen, dass man einfach eine KI hat, die da alles ausspuckt und niemanden mehr im Raum, der prüfen kann, ob das richtig oder falsch ist. Das glaube ich nicht.
Ja, spannend. Wie würdest du das denn sehen, zum Beispiel auf die Entwicklung von Leuten, nicht im gewerblichen Bereich, also quasi Privatpersonen im Rechtsbereich, ja? Hast du ja über die Coop auch viel zu tun, nehme ich an, also hauptsächlich wahrscheinlich sogar. Wie ist das? Glaubst du, dass die befähigt sind durch KI, durch ChatGPT und ähnliche Bots, die halt jeder verwendet? Ja, die können jetzt auch in einem iPhone drin sein, die können jetzt auch irgendwo drin sein, egal. Dass diese Leute befähigt werden durch KI in den nächsten paar Jahren, ihre Rechtsprobleme zumindest zu einem großen Teil oder einem größeren Teil selbst zu lösen? Also wie ist das? Glaubst du, dass da vielleicht sich der Beruf dann auch noch verändert, dass man diese Leute gar nicht mehr erreichen wird?
Jetzt zerstöre ich quasi meine andere These, an die ich lange geglaubt habe. Ja, besserer Zugang zum Recht dank Technologie und Innovation. Und ich glaube, das muss man vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Weil grundsätzlich ist es schon so, die Leute können sich heute schon sehr gut informieren und es gibt auch schon tolle Angebote auf dem Markt für eine Art Self-Service-Law, wenn man so will. Ja. Die Frage ist, ob das dann auch bei komplexeren Fällen funktioniert, ja. Weil ich denke, für Routinefälle, Standardanfragen geht das sicher gut und bringt den Leuten tatsächlich mehr Zugang zum Recht und ein besseres Verständnis für die eigene Rechtslage, dass man Sachverhalte richtig einordnen kann. Aber letztlich, wird das wahrscheinlich nicht dazu führen, dass alle ihre Rechtsansprüche auch durchsetzen können mit diesem, nennen wir es mal Self-Service Law Desk oder so. Das glaube ich nicht. Auch hier wird es wahrscheinlich eine Zweiklassengesellschaft geben. Ich sehe jetzt mal die großen Player, die sich dann auch noch eben diese erwähnten Strategic Legal Advisor leisten können. Schauen wir mal, wie das rauskommt. Wenn jemand, der sich selber vertreten muss, nicht so viel Ahnung hat, ein kleinerer Player ist, könnte er auch wieder schwierig werden. Er könnte die KI vielleicht das Gegenteil bewirken, als diejenigen noch weiter zu stärken, die sich eh schon nicht leisten können.
Das heißt also, wenn man mal die große Frage aufmacht, die gesamte Veränderung der Rechtsbranche, du hast ja jetzt schon genannt, was du an also die zwei Thesen quasi oder wie sie sich auch geändert haben bei dir. Du hast gesagt, welche neuen Jobs entstehen müssen wahrscheinlich sogar. Also dieses Validierungsding macht ja total Sinn, wenn bis die KI wirklich 100% ist. Ja, also vielleicht passiert das irgendwann mal, vielleicht auch nicht. Aber solange sie das nicht ist, macht es natürlich total Sinn, dass dieser Job immer gefragter wird, ja, weil er quasi ja die KI nur noch korrigiert, ja. Aber wie siehst du denn dann, und da ist ja Schweiz und Deutschland, ist da glaube ich gar nicht so viel anders, nur dass es natürlich ein bisschen kleiner ist, aber die Berufe sind ja die gleichen. Naja, also ab weniger Anwälte, also hier gibt es halt ein paar mehr, aber am Ende ist es ja der Beruf ist ja fast gleich. Ja, habt da ein paar andere, bei der Rechtsschutzversicherung, wie du schon sagst, habt ihr ein paar mehr Freiheiten, das würden sich manche hier wünschen, ja. Und beim Rechtsanwalt ist es vielleicht auch ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist es ja ähnlich. So, es gibt also diese kleineren Anwälte, dann gibt es die bisschen größeren Rechtsabteilungen und das sind ja so die Gebiete, ja. Wie glaubst du denn, wie sich das verändern wird, dass der gesamte Berufsstand? Das heißt, du würdest sagen, da wird's gar nicht, braucht man gar nicht die Angst haben zu sagen, oh Gott, soll ich jetzt noch Jura studieren vielleicht als junger Mensch, ja? Oder als sagen wir mal Anwalt in einem mittleren Alter, der sagt, na, vielleicht habe ich in 10 Jahren keine Arbeit mehr. Diese Diskussionen sind ja alle da. Das glaubst du, das ist alles Quatsch? Und wird sich das nur umlenken, dass man sagt, naja gut, du musst dann halt Legal Validator sein? Ja, und wenn du das nicht kannst, bist du vielleicht nicht mehr gefragt. Oder wenn du jung bist, als Student, Studentin, dass du gleich auf diese Richtung gehst. Ist das so die Richtung, was du dir da vorstellst?
Ja, das sind verschiedene Fragen und Themen, die du jetzt angeschnitten hast. Ja. Fangen wir vielleicht hinten an. Brauchen wir überhaupt noch ein Jurastudium? Ja. Und es gibt ja viele Leute, gerade in den USA, wo das Studieren so teuer ist, die sagen, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Da versuche ich mich lieber mal irgendwie sonst wie durchs Leben zu schlagen, anstatt jetzt irgendwie mir Schulden anzuhäufen mit einem Jurastudium. Mhm. Und ich bin ja als Lehrbeauftragter und auch ein Studiengangsleiter hier in der Lehre auch unterwegs. Und es gibt die gewagte These, dass wir quasi Leute für einen Beruf ausbilden, den es eben in 15 Jahren nicht mehr gibt. Mhm. Soweit würde ich nicht gehen, aber wir müssen, glaube ich, dieses Studium doch massiv anpassen. Ja. Wir müssen das wirklich ein bisschen reformieren, weil wir bilden jetzt heute Leute aus für eine Profession, die doch massiv in Veränderung begriffen ist. Ja, also da muss was geschehen. Und wenn wir diese drei Bereiche anschauen, dann kann man sagen, Legal Engineer, Strategic Advisor, Legal Validator. Der Legal Engineer, der braucht natürlich mehr Informatik. Und ich glaube nicht, dass man die Informatik ins Jurastudium integrieren soll. Aber vielleicht gibt es da eine eigene Laufbahn für. Ja. So mehr Informatik mit Rechtsgrundlagen. Mhm. Der Strategic Advisor, der braucht vielleicht doch eine Business School Ausbildung. Ja, da muss vielleicht ein bisschen mehr von der Ökonomie verstehen. Ja, vielleicht in jungen Jahren.
Der Wirtschaftsjurist in diese Richtung.
Spezialisierte Legal-Themen vielleicht, auf die er fokussieren will oder sie, wo sie besonders gut ist. Und für den Legal Validator braucht es vielleicht auch Zertifizierungsprogramme, das sind eigentlich wie beim Steuerberater oder so, einfach, dass man hier für diese Commodity-Arbeit auch zertifiziert ist und weiß, was man eigentlich tun muss, ja. Mhm.
Also das wären die. Und beim Jurastudium ist das ja so, jedenfalls in Deutschland, dass das ja immer ausgelegt war eigentlich für den Beruf des Richters und der Richterin. Ja, und der Anwalt wurde quasi nebenbei ausgebildet. Also so war das jedenfalls viele Jahre lang. Und das hat sich ein bisschen geändert. Aber generell ist es immer so gewesen. Hast du auch ein paar Ideen, wie sich vielleicht die KI im Bereich der Justiz verändern wird? Hast du da schon mal drüber nachgedacht oder einiges gehört?
Da bewegen wir uns wieder auf ein neues gefährliches Feld. Ja,
müssen wir ein paar Sachen abdecken, Podcast. wenn ich dich schon hier habe.
Genau. Ja, ich glaube, auch da wird es natürlich enorme Veränderungen geben. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist aktuell, aber wir haben hier in der Schweiz, beispielsweise im Kanton Zürich oder auch beim Bundesgericht, einen massiven Backlog. Also die sind mit Tausenden von Fällen im Rückstand. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Justiz in den nächsten 15 Jahren so weiterarbeiten kann, wie sie das bisher tut. Man klagt jetzt schon über viel zu lange Eingaben und Rechtsschriften. Ich sage, vieles davon wird auch KI generiert. Und es gibt ja berühmte Beispiele aus Deutschland, ja, Amtsgericht Frankfurt mit Frauke und so, wo auch KI eingesetzt wird, um diese Flut an Fällen zu bewältigen. Und ich glaube, da müsste sich die Justiz wahrscheinlich schon noch mal stärker damit auseinandersetzen, wie man quasi Technologie so einbringen kann, um das zu klären. Weil es geht ja nicht jedes Mal um Verfahren, wo Leute vor Gericht auftreten. Vieles ist schriftlich, wird schriftlich abgehandelt. Und ich glaube, da müsste man auch die Justiz mal neu denken für die KI, aber sicher auch für die Post-KI-Ära.
Genau, also was du gerade gesagt hast, Frankfurt, das hat ja auch zu tun mit diesen ganzen Fluggastrechtsfällen und so weiter, die ja schon immer dann schon lange Zeit automatisiert worden sind, deswegen massenhaft gekommen sind, hat KI noch gar nicht so ein großes Thema gehabt. Aber wenn ich das mal anwende, was du gesagt hast mit der Validierung, ja, könntest du dir vorstellen, dass der Richter, die Richterin dann nur noch die Urteile validiert, die KI ausgibt, oder kann man definitiv sagen, das sollte niemals so sein, dass eine KI ein Urteil zumindest erstmal vorspricht, will ich mal nennen? Weil man gibt da ja gewisse Dinge auch aus der Hand vielleicht. Wobei auf der anderen Seite, das habe ich auch immer gesagt, sobald es diese KI für die Justiz gibt, ja, und dieser Druck, den du beschrieben hast von tausenden Fällen, das ist ja hier auch so natürlich, ja. Und wenn man den hat als Richter und Richterin, dass man dort also KI einsetzen kann, ja, gucken die dann noch über jeden Fall im Detail genau so oder werden da nicht auch mal Sachen durchgewinkt? Also so sehe ich jedenfalls die Realität. Das heißt, die KI spielt dann doch eine größere Rolle, als man es möchte, weil ich höre überall immer natürlich nur Justizministerinnen und Justizminister davor und so weiter, dass man natürlich sagt, KI darf niemals ein Urteil sprechen. Ja.
Ja, ich sehe hier vor allem einen gesellschaftlichen, politischen Backlash, den es geben könnte und natürlich die Angst der Leute, die exponiert sind, das zu sagen oder vielleicht auch zuzugeben. Aber wahrscheinlich führt da kein Weg dran vorbei, dass man KI einsetzen wird, um Dinge zumindest vorbeurteilen zu lassen und dann ein finales Urteil oder eben eine Validierung durch eine Richterin oder einen Richter zu haben. Wir haben hier schon in der Schweiz berühmte Fälle, die Monate oder Jahre in Anspruch genommen haben, um nur schon mal die Klageschrift zu lesen. Und während die Verteidigung KI eingesetzt hat, haben die Richterinnen und Richter hier monatelang sich durch diese Klageschriften um die Beweise gewälzt. Also ich glaube, es ist fast klar, dass da auch KI Einzug halten wird. Das will niemand sagen. Man ist da wahrscheinlich sehr zurückhaltend. Man hat Angst, dass es dann heißt, ja, die Maschine urteilt hier über Menschen. Ja. Dieses Schreckensszenario. Je nachdem, vielleicht braucht es ein anderes Framing und dann geht's auch wieder. Weil was habe ich auch mal gehört? Justice delayed is justice denied. Ja. Wenn es also jahrelang geht, bis man hier ein Urteil hat, wenn man 5 oder 10 Jahre lang warten muss, dann ist das für mich auch ein Verwehren eines Zugangs zum Recht. Ja. Und wenn die Maschine hier Abhilfe schaffen kann, ja, dann hat sie doch eine Daseinsberechtigung auch in der Justiz.
Ja. Das ist garantiert richtig so und wir sind alle mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, das war also super spannend mit dir und bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Danke dir, Janis.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss, Patrick.